Moin Moin liebe Fans der SV Meppen, hier ist 1912, euer SV Meppen Podcast mit Tobi und Lukas.
Hallo!
Moin Tobi! Moin, ja, Hallöchen!
Gute Laune,
heute, ich weiß nicht warum. Ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich tun es beide Spiele nicht. Also beide Spiele sind kein Anlass zur großen Freude.
Ich würde sagen, grundsätzlich ist der Satz, eigentlich tun es beide Spiele nicht, schon mal komplett richtig. Und damit können wir den Podcast wieder beenden.
Ja, ich habe das Gefühl,
das könnte... Saarbrücken und Bayern 2. Entschuldigung.
Ja, genau. Saarbrücken, Bayern 2. Es ist das Jahr 2021 angelaufen, was wir jetzt auch besprechen. Also... Ja,
und natürlich, wie immer nach einer Winterpause, läuft es nicht so gut.
Ja, aber das erste Spiel nach Pause haben wir ja gewonnen.
Ja, das hat mich ja schon schockiert.
Ja, der Plan war eigentlich, wieder kürzere Folgen aufzunehmen. Und jetzt ist was dazwischen gekommen, dass wir doch beide Spiele besprechen müssen. So ein Ärger. Also ja, in einer Folge. Aber ist ja nicht so wild. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal unverhofft an. Mit dem Saarbrücken-Spiel. Es gab quasi drei Änderungen, zwei personelle Änderungen allerdings. Pio kam rein für Jibi und, Tom Bure. Herzlich willkommen.
Ich möchte, an der Stelle, da kann ich mich ja direkt mal eben beim SV Meppen bedanken. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr uns immer ärgern wollt. Wir sagen in unserem schönen, fast vollständigen Hinrundenrückblick, dass wir also vor Saarbrücken auf gar keinen Fall einen Glitzer kriegen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen kriegen, überhaupt nicht gegeben ist, weil ja keine Kohle da ist. Keine 48 Stunden später setzt ihr uns den Typen vor der Nase. Ich weiß, also es ist faszinierend. Manchmal glaube ich, das sind so kleine Sadisten, die warten darauf, die Folge ist online. Jetzt haben sie gesagt, wir kriegen keinen Knipser. Jetzt können wir es posten. Ja,
aber sie haben uns bestätigt, wir haben auch keinen Knisper bekommen.
Ja, doch, lass mich.
Ja, der war ja schon da. Ja, nee, kleiner Spaß. Tom Bure, herzlich willkommen. Ich bin immer irritiert, ich lese Böhre und höre Bure. Ist Holländer. Ich muss mich da ganz aktiv zu zwingen, ihn Tom Bure zu nennen. Wenn ich ihn einmal Tom Bure nenne, tut es mir leid, weil in meinem Kopf spreche ich ihn immer so aus.
Ja, ist aber immer noch besser, als wenn man Jibi komplett aussprechen muss. Geht immer noch einfacher.
Ja. Ja, genau. Also die beiden, also Bure, kam für Hillo rein, in die Sturmspitze.
Hillo, die Ex-Frau von Schröder? Nein, okay.
Naja. Ja, Balle ging wieder auf rechts und Ose nach innen. Das ist auch noch eine Änderung dann logischerweise. Aber das waren dann die personellen Änderungen. Man muss sagen, das Spiel begann ziemlich schwach. Von unserer Seite. Saarbrücken beschränkte sich auf starke Umschaltmomente, was gut funktioniert hat bei denen am Anfang.
Das kommt mir auch sehr bekannt vor. Also es klingt so für mich, als wäre das auch so eine Idee, die wir haben.
Ja, also insgesamt muss man sagen, so eine Idee, ja, das hatten wir mal so angedacht, dass das so unser Spiel ist, ne?
Ja.
Gab am Anfang direkt eine Riesenchance für den FCS nach unserer Ecke. Eine Ecke, die nicht Amin geschlagen hat, das ist schon mal immer schlecht.
Das hat der Bure gemacht, ne?
Nee, Egerer.
Aber der Bure hat auch irgendwann eine Ecke geschossen, meine ich noch. Ist auch
egal. Hat er? Tatsächlich?
Ich glaube wohl. Ich dachte, da war ich nämlich auch noch irritiert, wie Amin geht weg und der muss. Ich weiß auch nicht, ist ja auch egal.
Der Mann muss ran.
Nee, ich meine, wenn sagen, wenn das eigentlich Amin, auch keinen Sinn macht. Vielleicht bin ich da auch verkehrt. Nee.
Ja, kann sein. Wenn Amin die Ecke nicht geschlagen hat, hat Egerer sie geschlagen, weil es geht immer dahin. Also man hörte ja doch, dass Standardsituationen einstudiert wurden in der Winterpause, in der kurzen Winterpause von 17 Tagen. Und ein wichtiger Punkt war immer, dass die Ecke zum Tor geschlagen wurde. Also nicht vom Tor weg, sondern zum Tor hin. Und da das bei einem Menschen, der nur einen starken Fuß hat, logischerweise nur von einer Seite der Ecke gehen kann, muss er dann, wenn die andere Seite geschlagen wird, halt eine andere ran. Ja. Hat in dem Fall nicht so gut funktioniert, weil als der Ball rausgeköpft wurde, hat, ich weiß gerade nicht, wie er hieß, ich glaube, der war neu drin, 18 Jahre, wenn ich das noch richtig habe, erster Saison. Ach ja, das wäre prädestiniert gewesen, dass der Mann sein erstes Saisontor gegen den SV Meppen schießt, aber wir hatten ja Erik im Tor, der rausverteidigt hat. Also Sprint, ja, quasi vom 16er bis zum 16er und in den 16er von uns hinein. Und das war so die Riesenchance von Saarbrücken. Hatten da auch eine kleinere Druckphase.
für das gesamte Spiel, ehrlich gesagt, auch schon. Ne? Also natürlich haben sie auch noch Chancen gehabt, aber das war halt das Ding, wo du gedacht hast, da ist gerade das ganze Spiel auf dem Tisch.
Ja, also Saarbrücken war ja ein bisschen in der Krise. Die hatten ja, glaube ich, irgendwie 4 Spiele oder so verloren oder 4 Spiele nicht gewonnen. Und für einen Aufsteiger ist das natürlich ganz schwach, wenn man 4 Spiele in Folge nicht gewinnt. Nee, aber die waren ja relativ oben dabei. Die waren ja auch zwischenzeit mal Erster. Haben ja auch ein starkes Team, haben, glaube ich, auch einen großen oder einen größeren Kader. Da muss auch irgendwie ein Geldgeber oder so hinter sein, oder? Saarbrücken?
Oh, ich weiß es nicht. Was macht
der? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo das Geld sonst herkommen sollte. Oh ja, bittere Geschichte. Können wir vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, aber ich glaube, da wurde eigentlich schon alles gesagt. Bleiben wir noch beim Spiel. Also Ordnung und Spielaufbau waren in unserer Phase wirklich, wirklich sehr schwach. Also es passte irgendwie noch nicht. Also Saarbrücken hatte diese eine Riesenchance. Von dann kam auch nicht so viel, aber die kam halt irgendwie immer zum Torabschluss. Und irgendwie hatte man das Gefühl, irgendwie die Abstimmung und so, gerade in der Defensive, war noch nicht so gut. Ja, ab Minute 20 wurde es dann etwas besser für uns. Da wurden wir stärker und
ja, man hat sich selbst gefunden quasi auf dem Platz. Also war halt gedacht, ja, oh, hier, das Spiel ist schon losgegangen, dann wollen wir mal.
Ich fand übrigens, der Platz war nicht so ein krasser Acker, wie alle sagen. Aber
nee,
das auch also, nur von außen betrachtet. Kommentarbereich,
ja, Kommentatorenbereich war es. Das habe ich gar nicht gehört. Also alles, was ich so auf Bildaufnahme gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, sieht doch ganz schon wieder ganz anständig aus dafür, dass ich so Sorge darum hatte. Und ich glaube, Ronny Maul hat ja im Interview auch gesagt, dass der Rasen eigentlich ganz gut noch wieder dafür dasteht, wenn man bedenkt, wie der Held zerholzt wurde am letzten Spieltag. Ja, das war ja in der Halbzeitpause auf diesem roten Zahlsender.
Ja, richtig. Aber es tut unserem Rasen, glaube ich, doch ganz gut, dass wir nach diesem Spiel 3 Auswärtsspiele hatten. Jetzt noch 2 nach dem Bayern-Spiel.
Ja.
Da kann er auf jeden Fall wieder in voller Pracht erblühen oder hergerichtet werden. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann im Winter, dass der Rasen erblüht.
Ja. Ja, nee, aber wenn die Rasenheizung die ganze Zeit an ist, sonst blüht er gar nichts.
Und wenig Regen auf jeden Fall.
Aber vielleicht kann man noch ein bisschen Sprayfarbe kaufen, damit die braunen Flächen grün werden.
Klingt gut, ja. Ja, und dann, also es kam von der 20. bis zur 32., also zum Tor, gab es keine so Riesenchancen, aber wie du vorhin sagtest, man findet sich oder man hat sich noch nicht gefunden, da hatte man sich gefunden und es wurde immer ja besser. Und ja, dann hat Ecke Amin auf Bünning, der, wie man hört, so, wenn das so einstudiert war, dass er dann immer auf den zweiten Pfosten so reinrennt, dass er nicht steht und dann stark hochsteigt, sondern dass er Anlauf nimmt und ihn reinköpft. Ja, hat gut funktioniert, war eine schöne Ecke, also war richtig stark und ein guter Kopfball. Und wieder, es gab noch eine Quasi-Vorlage von Bure, also der Schuss von Guda, der zur Ecke gelenkt wurde, das war auch so die erste gute Chance dann, kam dann von Pass, die Vorlage für den Schuss kam dann von Bure. Ist jetzt natürlich keine direkte Vorlage irgendwie, aber trotzdem, da hat er sich auch mal ein bisschen gezeigt schon. Ja, die Chancen, die wir erarbeitet haben, kamen alle so durch Standards.
Um da, wenn ich kurz eingrätschen darf, insgesamt ist der Mann noch ein wenig farblos gewesen in den ersten beiden Spielen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe im Saarbrücken-Spiel auch einfach noch gar nichts von ihm erwartet. Man hat halt während der Trainingsphase nach der Winterpause, nach der kurzen Winterpause, wie du es gesagt hast, schon berichtet, dass ein neues Gesicht mittrainiert. Tatsächlich war das ja aber jemand aus der Jugend, ja, in dem Verteidigerbereich und von Tom Buru war gar nicht zu sehen. Das heißt, der wird auch da noch nicht bei uns mitgemacht haben anscheinend. Und entsprechend wird er halt auch sehr wenig im Vorfeld mitbekommen, insgesamt von dem Verein. Und 2 Tage sich komplett auf die Mannschaft einzustellen, ist ein bisschen wenig. Deswegen habe ich keine Erwartungen an ihn gehabt. Aber die hat er auch erfüllt.
Das hast du sehr schön gesagt.
Vielen Dank.
Ja, vom Spielertyp. Aber okay, da kommen wir bei der Spielerbewertung so ein bisschen noch zu. Was gut funktioniert hat, war, dass man Saarbrücken nicht hat ins Spiel kommen lassen. Also man hat den Spielaufbau gut gestört, in der gegnerischen Hälfte auch schon, dass das hat geholfen, auch dass der Platz ab und zu, also er war ja wirklich in guter Form, trotzdem war er halt schon ein bisschen tiefer an manchen Stellen und halt auch ein paar, ja, gerade die Strafräume sah man ja schon, waren ja eher schwatt.
Ja. Aber auch in dem Augenblick wieder von Vorteil für unsere Jungs gewesen sein sollte, denn sie sollten das Geläuf bei diesem Wetter auch gewohnt sein, sage ich mal. Ne? Also zumindest die halt schon länger da sind.
Ja, stimmt. Ja, aber es hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass Saarbrücken nicht ins Spiel kam. Das war
ganz gut. Das stimmt.
Ja, was Ja, ich darf das jetzt nicht alles zu positiv klingen lassen, weil das Spiel war ja wirklich, wirklich nicht gut. Muss man wirklich immer dazu, man hört ja immer. Ja,
es war jetzt auch nicht grottenschlecht, aber es war auch nicht gut. Nee. Es war tatsächlich irgendwie schwach abgearbeitet. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen.
Ja, genau, es fehlte wieder. Wenn wir 1-0 führen, fällt es ja auch nicht so ganz ins Gewicht, weil da beschränken wir uns ja wirklich nicht auf Nachlegen sozusagen. Da nehmen wir die Chancen an, wie sie kommen. Das hat Saarbrücken nicht zugelassen, dass wir da irgendwie noch zu großen Chancen kamen. Deswegen, der Spielaufbau hat von uns, oder der Übergang so zwischen Abwehr und Mittelfeld funktionierte nicht so gut. Aber noch eine Theorie, woran es liegen könnte, aber das klingt vielleicht auch negativ, aber da kommen wir ganz am Ende zu. Genau, der letzte Punkt, der letzte, die letzte Kategorie dieses Podcasts heißt, woran hattet ihr liegen, genau?
Lass uns bitte das Wort zum Spieltag sein.
Ja, lange Bälle waren nicht gut. Muss man da aber auch sagen, was gut war, war halt die Defensivarbeit. Die war auch wirklich sehr, sehr gut. Und die erste Saarbrückener Chance war in der 72. Minute von Mendeler. Also ein Freistoß. Also
die erste in der zweiten Halbzeit, ne?
Ja. Ja, genau. Also
ja, ich meine, den Lauf von 18-Jährigen hatten wir ja schon, ne?
Ja. Genau, ja. Das war richtig stark, aber sonst kam auch nicht viel von Saarbrücken, auch nicht in der ersten Halbzeit. Und ja, diese Mendler, der Mendler-Freistoß, der fast in den Winkel gegangen sind, war schon richtig stark. Ich habe es auch gemerkt beim Aussprechen, dass es fast so klingt wie.
Ja. Egal.
Genau. Ja, Hämlein kam rein in der 74. Minute für Rama. Rama hat ja immer so seine Zeit quasi, die er dann hat, wenn er ausgewechselt wird.
Das Problem ist tatsächlich,
glaube ich, auch, kann er nicht.
Ja, ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass man da auch schon wieder taktiert. Man weiß, wir haben wieder in den nächsten 3 Wochen 5 Spiele vor der Brust. Jeden so ein bisschen Schonung geben ist, glaube ich, schon vernünftig.
Absolut. Ja. Und Hämlein gefiel mir gut, muss ich sagen. Also hat ein gutes Spiel gemacht.
Ja. Achtung, die Presse, hört die Presse zu. Achtung, ja, das war ein Lob von Lukas Richtung Hämlein. Ja, gut, danke. Titelseite ist
gebucht, Lukas. Ja. Geil. Nee, aber wirklich, also er hat das getan, was er musste. Also er hat das 1-0 mitverwaltet. Also es ging nicht viel nach vorne, logischerweise. Nee. Ist ja auch in Ordnung. Aber hat das Spiel gut verzögert von den Saarbrückern? Egal, vom Gegner.
Von den Typen an der Saar.
Ja, genau. Und man hat dafür gesorgt, dass Saarbrücken einfach nur durch Standards gefährlich wurde. Und ja, die kannst du nicht immer verteidigen, das ist nun mal so. Du kannst die Entstehung nicht immer verteidigen. Aber wir hatten Erik im Tor, das hat uns in diesem Fall sehr, sehr gut getan. FCF kam noch kurz rein für Tanku und Jibi kam auch noch für Pio.
Das ja, was waren halt so eher am Ende so Wechsel waren,
um ja, Zeit von der Uhr zu nehmen. Ne? Zu nehmen.
Ja. Ja. Ach, deswegen machen wir das hier, ja, okay.
Ja, kommen wir noch zu den Spielern. Das habe ich mir beim Bayern-Spiel ehrlich gesagt gespart, weil viele Sachen waren gleich, weil die Spiele waren wirklich sehr, sehr ähnlich, wenn ich ehrlich bin.
Ja,
Mit Ausnahme des Ergebnisses, ja. Und der Abseitsstatistik.
Ja.
Für mich war Man of the Match Erik Domaschke. Das ist, glaube ich, fast unstrittig. Würdest du das unterschreiben?
Das gibt natürlich,
man könnte natürlich sagen, der Mann, der das Tor geschossen hat, ist natürlich der Man of the Match, aber in
diesem Fall. Ja, Lars Bühning in meinen Credits auf jeden Fall auch sehr, sehr hoch gestiegen. Aber muss man auch ganz fair und ehrlich sagen, ohne Erik Domaschke in den letzten ganzen Spieltagen sehe es wesentlich düster aus um den SV. Selbst in den Spielen, wo wir halt dann das 1-0 geschossen haben oder vorne gelegen haben, wenn du da nicht einen richtig fähigen Keeper im Tor gehabt hättest, hättest du das Ding noch verloren oder vielleicht ein Unentschieden kassiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Erik hält uns seit Wochen sehr gut den Kasten sauber. Und wie wir auch im Hinrundenrückblick gesagt haben, ist es tatsächlich auch so, dass er an vielen Toren einfach wenig Handhabe hatte bisher. Und deswegen auch mein größtes Lob an ihn und er zeigt, dass er halt mit seinen 35 Jahren auf jeden Fall noch fit genug ist, noch locker 2 Jahre weiter die Nummer 1 im Tor des SV Meppen zu sein, wenn er diese Leistung aufrechterhalten kann. Und ich glaube, da ist er sehr bestrebt.
Das denke ich doch auch, ja. Der Expected Goals Wert von Saarbrücken war nicht ganz so überragend, wie ich so gedacht hätte, obwohl, naja, eigentlich doch zu erwarten, wenn ich so jetzt auch unsere Spielbesprechung jetzt nochmal höre und nochmal drüber nachdenke. Die hatten einen Expected Goals Wert von 1,47 und wir hatten von 1,30.
Oh.
Ja, also knapp drunter, aber ehrlich gesagt passt das ehrlich gesagt ganz gut. Wir hatten ja das Tor nach Ecke. Ich weiß gerade nicht, ob Ecken wie Ecken betitelt werden so. Wir hatten noch eine Riesenchance durch Balmer, da kommen wir gleich auch noch drauf zu. Und ja, eigentlich passte das ganz gut zu einem relativ niederklassigen Spiel. Waren wir leicht unterlegen, weil man muss ja ehrlich sagen, Saarbrücken hatte ja auch immer so mehrere kleinere Chancen. Da summiert sich dann natürlich immer auf. So die Riesenchance hatten sie ja, zweimal, dreimal, ja gut, stimmt, wenn man überlegt, der Sturmlauf da, zwei gute Standards, die Erik aus dem Winkel wirklich gefischt hat, also wirklich überragend, also Wahnsinn. Kommt das wohl ungefähr hin. Ja, Bünning, Top-Torschütze jetzt bei uns.
Schön, man muss sagen, halt tatsächlich, wenn du dir das Spiel anguckst, es war ein Drittligaspiel, aber es ging tatsächlich um Klassenerhalt. Also wenn du dir von der Qualität her das Match anguckst, das ist halt ein Kellermatch gewesen, von der Qualität her, definitiv.
Ja, Saarbrücken hat man angemerkt, dass die spielerisch uns überlegen sind, ein bisschen, aber wir haben denen das ehrlich gesagt ganz gut, abgenommen. Affenmadig gemacht, ja. Genau, aber könnte man, wenn die jetzt auf unserem Tabellenniveau wären, die waren vor dem Spieltag, glaube ich, Vierter und sind jetzt, könnte sein, dass die jetzt wieder Vierter sind, weil die hatten ja auch ein Nachholspiel und haben das gewonnen, aber die waren dann nach dem Spiel Sechster und wir waren, glaube ich, dann 4 Punkte hinter denen oder so oder 5 Punkte, irgendwie sowas, also relativ knapp, also das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, Bünding, Top-Torschütze jetzt bei uns.
Mit 3 Toren. Da habe ich mich auch noch gefragt. Der hat 3 Tore, da ist er jetzt, glaube ich, der Top-Torschütze bei uns. Ja, Wahnsinn. Total bescheuert. Ja,
defensiv stabil, gefiel mir gut. Bünding bei der Abwehr noch mit am besten, hätte ich gesagt. Ose, defensiv auch stabil natürlich, aber man merkt so ein bisschen, er nimmt die Rolle des Spielaufbaus ein bisschen an, wenn er eine Innenverteidigung ist. Geht ihm noch nicht so gut ab. Also zumindest, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, wie es letztes Jahr war. Aber diese beiden Spiele war es eher schwach.
Ja,
Amin, offensiv besser, defensiv offen. Also in der 8. Minute nach der Ecke hat er da das war seine Ecke halt offen. Also Eger hat ja die Ecke geschlagen, aber Amin ist ja dann auf der Seite, hätte dann eigentlich zumachen müssen, aber muss man dann sagen, kamen nicht in die Position, den Angreifer von Saarbrücken dann ablaufen zu können. Aber ja, sonst offensiv gut. Ja, hatte auch einige etwas wackelige Szenen Amin noch, aber das sind wir fast schon von ihm gewohnt, aber auch schon in seinen guten Saisons, deswegen, dass er defensiv schwächer ist als offensiv. Von daher immer noch ein gutes Spiel gemacht. Ja, Balle unauffälliger als gewohnt, ließ rechts aber wenig zu, also ist der umgekehrte Amin. Nach vorne ging etwas weniger, dafür defensiv stark und hatte die Riesenchance in der 80. mit dem Kopfball an den Pfosten. Das war schade gewesen. Wieder unser schönes 2-0. Wir gewinnen ja eigentlich immer 2-0. 1-0 ist nicht so unser Ding.
Ich habe da auch noch drauf gewartet, ehrlich gesagt, während des Spiels. Und da habe ich gedacht, da war es ärgerlich. Weil den kannst du auch entspannt an die letzten 10 Minuten gehen.
Ja, dann wäre das Spiel durch gewesen, absolut. Also da, Saarbrücken war ja bis dahin schon nicht so gefährlich, aber das wäre auf jeden Fall der Deckel gewesen. Ja, Pio war ja neu, kam ja neu rein und auf der 6. Kommen wir auf jeden Fall nach den beiden Spielen noch zu. Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir die Spiele so ein bisschen etwas kürzer abhandeln können und dann auf die Problembesprechung eingehen. Gucken, ob wir es hinkriegen. Aber Pio ließ sich so öfter mal fallen, auch in den Verteidigungen, was mir bei ihm absolut nicht gefällt. Für mich ist Pio eher ein Offensiver, der in der Defensive, der arbeitet viel. Der hat einen guten Zweikampfwert, bestimmt. Aber so ist ja dann auch ein bisschen sein Job, wenn er sich nach hinten fallen lässt, auch das Spiel ein bisschen aufzubauen. Hat nicht funktioniert. Dafür, dass Pio dann etwas defensiver war Egerer offensiver, gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht. Also ich verstehe nicht, warum
alle das Rollen so geregelt wurde. Alles funktioniert nicht so, ne?
Ja, genau. Also Egerer auch ein relativ schwaches Spiel gemacht. Defensive, gute Defensivarbeit wie immer, klar. Aber wenn der Mann offensiv mehr kreieren muss, also er kann auch gute Pässe spielen, das hat er auf jeden Fall schon bewiesen. Aber in diesem Spiel hat es nicht so gepasst. Also generell, unser Mittelfeldspiel ist ja auch wirklich schwach. Aber da ist es auch nochmal, gut, Bayern wird noch eine andere Geschichte, das ist dann noch deutlich schwächer. Ja, kommen wir noch zum Rest. Rama, vor allem, das war erstaunlich, dass er defensiv gut war. Also er hat viel nach hinten gearbeitet, hat viel rausgebolzt, hat viel gekämpft hinten. Dafür leidet ein bisschen das Offensivspiel. Viel Ballverluste. Ja, ich glaub, weiß nicht, ob er überhaupt eine richtig gute Torchance hatte. Kannst du dich erinnern?
Wahrscheinlich nicht so richtig. Also er ist ein bisschen blass geblieben in dem Spiel, soweit ich mich erinnere.
Ja. Ja, guter, typisches guter Spiel. Also ein typisches guter Spiel, wenn es nicht so läuft. Also viel am Arbeiten, viel Laufen, wenig Flanken und ja, dieser hat, ich gebe ihm die halbe Vorlage, weil er die Ecke rausgeholt hat zum Tor.
Aber also, ja, also aber insgesamt ist aber jedes Spiel ein Arbeiter, egal ob es läuft oder nicht, der versucht schon, wenn möglichst ist, habe ich immer das Gefühl, ne?
Ja, ich meine, ja, das ist richtig.
Manchmal hat er aber selber auch mal
eine Chance zum Abschluss. Ja, eben, also meistens, er ist ja unser Top-Vorlagengeber, aber das fehlt heute. Das mit dem Arbeiten, das mit dem vielen Laufen, das mit dem Kämpfen, das ist immer da, aber ja, es fehlt halt an der offensiven Präsenz, würde ich sagen. Ja, Tanko und Bure nehme ich bei beide so ein bisschen auf eine Stufe, weil die also Tanko ist kein Stürmer, das ist klar, aber trotzdem sind die beiden halt die offensiven Punkte.
Ja, Tanko ist im Augenblick auch immer noch unser kreativer Kopf, das darf man nicht vergessen, in Anführungsstrichen. Ja. Also der irgendwie die Lücke findet, die Möglichkeit sieht und irgendwie irgendwas aufs Tor zubereitet, sage ich jetzt mal. Und das war halt auch eher schwach bis nicht vorhanden.
Ja,
aber fand ich auch. Aber das ist beim Bayern-Spiel noch schlimmer gewesen.
Ja. Ja, genau. Bure auch unauffällig, hatte eine gute Kopfballchance und einen Schuss aus 30 Metern so ein bisschen, der sogar reingegangen wäre, wenn der Torwart nicht da gewesen wäre. Aber ja, das war schade. Schön frech. Aber
schade, dass sie den Torwart mitgebracht haben.
Ja, ehrlich, ja. Aber beide haben ehrlich gesagt ganz gut das Spiel so zerstört.
Ja.
Das muss man denen dann hoch anrechnen, weil das ist auch wichtig, um halt den 1-0-Sieg dann auch über die Zeit zu bringen.
Ja. Und das war
eine lange Zeit, die
es gebracht werden musste.
Ja, genau. Und wenn man halt so ein Spiel gewinnt, ich habe auch mal letztens irgendeine Statistik gesehen, Expected Points gibt es natürlich auch. Es gibt nicht nur Expected Goals, also wie die wenn es so gelaufen wäre, wie die Statistik es verlangt, um es mal so auszudrücken, wie dann die Tore gefallen wären, sondern auch Expected Points, wie wir stehen würden, wenn wir, also dieses 1-0 gegen Saarbrücken, war ja schon glücklich, weil wir hatten ja wirklich nur zwei Chancen. Also wir hätten das Spiel auch gut verlieren können, so nach dem Motto. Und der Expected Points Wert, wir haben jetzt 22 Punkte, liegt, glaube ich, bei knapp über 16. Und das ist ein unfassbar miserabler Wert, wenn du eigentlich 6 Punkte weniger haben müsstest, als du hast. Oder 5, 6 Punkte, je nachdem, wie du die Kommastellen rechnest. Und deswegen finde ich schon krass, wie gut wir dann trotzdem stehen.
Ja, aber ja, sei vorsichtig mit deiner Aussage.
Gut in Anführungsstrichen.
Wir kommen jetzt gleich zum Bayern-Spiel.
Ja, oder Uerdingen, wenn wir die 3 Punkte, die wir gegen Uerdingen geholt haben,
die gebe ich nur ab, wenn Türkgücü auch aufgibt.
Ja, also wir müssen bis zum 21. warten, da fordert der DFB sozusagen die Liquidität für den Rest der Saison ein, wenn ich das richtig verstanden habe, und Ponomarev hat seinen Rücktritt zum 20. Was habe ich gesagt? Januar, ne? Ich habe Januar gesagt. Auf jeden Fall bis zum 21. Januar.
Du hast so bis zum 21. gesagt.
Genau, Januar. Und Ponomarev hat seinen Rücktritt bis zum 20. Januar halt angekündigt. Ja, das ist halt schon ein klarer Wink von wegen, schön, ich zahle nichts mehr. Und dann ist Uerdingen kaputt. Dann muss Uerdingen leider mit 0 Punkten absteigen und dann sind unsere Punkte weg. Ja, das einzige Gute ist halt, dass Uerdingen auch gegen Lübeck und Kaiserslautern verloren hat. Das sind halt auch noch direkte Kandidaten, die dann in Mitleidenschaft gezogen werden durch eine Annullierung der Saison für den KFC Uerdingen.
Ja.
Aber kommen wir erstmal zum Bayern-Spiel. Keine Änderung. Theoretisch, also ist ja ein Nachholspiel vom 10. Spieltag. Ich weiß ehrlich gesagt die Ausstellung vom 9. Spieltag nicht mehr. Aber also
kannst du es auch
nicht sehen. Bure wäre neu dabei.
Da hätte Bure ja gar nicht spielen dürfen.
Nee, genau. Nee, aber keine Änderung zum Vorspiel von Saarbrücken und auch, ich glaube, die Bank sah genau gleich aus. Ich habe mir auch gesehen, gute erste 5 Minuten.
Ja, das stimmt auch.
Das stimmt auch, ne? Würde ich auch so sagen, weil ich habe es gerade so gesagt. Weil ich würde eher sagen, es liegt nicht daran, dass wir gut waren, sondern dass Bayern halt
schlecht
noch nicht im Spiel war. Ja, die waren noch nicht im Spiel. Und Bayern, hey, wenn man sich das Spiel anguckt, muss man einfach seinen Hut ziehen, wie Bayern das einfach zu Ende gespielt hat. Das tut mir im Herzen weh, weil ich Bayern ja nicht ab kann. Umso mehr bin ich jetzt Kiel-Fan.
Ja, coole Typen.
Aber
spielt er nicht auch mit früherem Meppner?
Ja, der wurde eingewechselt.
Schöne Grüße an Marco Komenda.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er mit Meter geschossen hat. Wenn, aber
ich habe das auch schon versucht, schnell rauszufinden, aber habe ich auch noch nicht rausgekriegt.
Ja gut, es geht ja hier jetzt auch um die kleinen Bayern. Aber ja, die kleinen Bayern haben, wie es die großen Bayern auch machen, ihre spielerische Dominanz dem Gegner aufgedrückt. Und ja, da, das war wirklich, boah, gerade in der ersten Halbzeit, man hat einfach gewartet, bis das Tor fällt. So. Also nicht auf dem Platz, die haben sich da wogegen aufgebäumt quasi. aber ich saß hier so und dachte, oh, jetzt fällt's und Gott sei Dank ist Erik da. Und dann, oh Gott sei Dank, haben sie es nicht hingekriegt. Also. Aber so krass dominant, wie die gespielt haben, das hat mir echt Angst und Bange gemacht. Und zu dem Zeitpunkt waren die 17. also auf dem Abstiegsplatz. Und da denkst du dir, Alter, mit so einer Qualität kannst du doch nicht auf dem Abstiegsplatz stehen. Das ist wirklich krass, aber ja, mal gucken, wie sie den Rest der Saison noch so bestreiten.
Ja, ich meine, letztendlich muss man auch mal so sagen, es sind die kleinen Bayern, wie du gesagt hast, und ich glaube, dass da halt auch intern einiges passiert ist, vielleicht an Umstellungen im Team und sowas alles, damit man halt diesen Abstiegsrang verlässt und irgendwann sagt, okay, also wir können nicht aufsteigen, aber ich habe auch keinen Bock, dass wir den Rest der Saison da unten rumkrebsen. Seht mal zu, dass wir jetzt ein paar Punkte zusammenkriegen und dann stellen wir das Team so um, wie wir es am besten brauchen können. Ne? Ich habe das Problem ist halt, ich kenne mich natürlich mit Bayern nicht aus. Ich weiß nicht, wen die sonst mitnehmen da, sag ich mal, für die Ersatzbank und so, der eventuell jetzt im zweiten Team gespielt haben könnte. Ne?
Ja.
Aber gut, ich
ja, theoretisch gesagt, hätten sie auch ein Interesse
daran haben, dass sie nicht absteigen, sagen wir mal so.
Ja, Bayern wird nicht absteigen. Du hast vollkommen recht. Bayern wird alles dafür tun, dass die nicht absteigen, weil in der dritten Liga kann man die zweiten oder den zweiten
Anzug
relativ gut ran. Ja, genau, kannst du gut ranzüchten, was du für die erste, für die Bundesliga brauchst, besser als in der Regionalliga Bayern. Bayern wird diesen Verein nicht absteigen lassen. Das ist ganz klar. Ja, und wir hatten jetzt ja in der Woche gespielt. Und da spielen ja auch die großen Bayern logischerweise nicht. Oder, ja gut, die haben jetzt DFB-Pokal gespielt. Gut, da hätten sie wirklich noch ein paar mitnehmen können, das stimmt. Aber gefühlt würde ich sagen, die haben eigentlich wohl mit der ersten Elf gespielt und mussten keine Spiele abgeben.
Ja, aber wie gesagt, das also natürlich, dass ich warte da jetzt auch keinen Thomas Müller. aber ich weiß nicht, wen die sonst vielleicht mitnehmen als Zweit- oder Drittersatz auf der Bank. Ja, der jetzt vielleicht dann doch im Kader stand bei Bayern 2. Das kann ich
beurteilen. Mit den ersten Spielern meinte ich auch die ersten Spieler für die zweite Mannschaft, also die da immer spielen, okay, theoretisch. Ja, okay. Ich meinte jetzt nicht, dass da ein Profi bei ist. Nee. Aber schon einer, der ein Leistungsträger für dieses kleinere Team ist, in Anführungsstrichen.
Okay.
Ja. Ja, und unser Aufbauspiel, ich kann das eigentlich kaum so nennen, landete spätestens beim zweiten oder dritten Ball beim Gegner. Also es waren wieder diese planlosen langen Bälle. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Entweder planlose lange Bälle auf Bure oder halt auf Tanku oder halt planlose lange Bälle auf die Außen. Ja, und das funktioniert, hat nicht funktioniert und man hat es immer wieder gesehen. Wenn du den ersten Ball dann weiterleitest per Kopf, ist der Ball weg. Dann der zweite Ball ist dann spätestens beim Gegner oder spätestens der dritte Ball. Und dann geht's wieder andersrum. Dann können die Bayern wieder ihr Spiel aufziehen. Und hat man auch gesehen, man hat es nicht geschafft, das Spiel der Bayern zu stören. Also die konnten walten, wie sie wollen. Also Pässe gingen durch unser Mittelfeld. Das war echt erstaunlich, wie einfach das ging.
Also ich ehrlich gesagt, also aus dem Nähkästchen geplaudert, ich hatte an dem Tag noch eine Videokonferenz zur gleichen Zeit. Ich war ganz froh, dass ich mich zeitweise auf was anderes konzentrieren konnte als auf das Fußballspiel, weil das war wirklich nicht schön anzusehen.
Ja, ich, so länger es ging, desto weiter habe ich gedacht, boah, Alter, so ein 0-0, ey, nehme ich doch gerne mit.
Ja, ich habe auch
noch gewettet. Wäre auch so wichtig gewesen, weil es ist ja so, wie auch kurz vor Jahresende, wo wir dann halt gegen Zwickau verloren haben, das ist einfach so Spiele, wo du denkst, boah, ey, ich hätte lieber jetzt gegen Zwickau gewonnen und hätte dafür gegen Ingolstadt verloren. Oder jetzt auch, ich hätte lieber gegen Saarbrücken verloren und dafür gegen Bayern gewonnen, weil das halt alles direkte Konkurrenten sind. Und das sind ja halt 6-Punkte-Spiele.
Und das tut weh. Genau. Und das sind auch in gewisser Weise, wenn du die richtige Mannschaft triffst, dann sind das halt auch wichtige Moralspiele. Also was die Mannschaft aufbaut, was denen vielleicht noch einen Push geben könnte.
Ja. Ja, das Saarbrücken-Spiel war kein Spiel, was einem Push gibt eigentlich. Nee. Da nimmst du die 3 Punkte mit und bist froh. Weiß nicht genau, wie es passiert ist und hast aber die Punkte auf dem Konto.
Richtig.
Ja, viele, viele Fehlpässe gab es. Man hat auch gemerkt, so richtig Selbstvertrauen war im Team absolut nicht vorhanden. Es gab halt sehr viel Abseits. 7-mal war es insgesamt Abseits, wo es beim Saarbrücken-Spiel nur 1-mal Abseits war, glaube ich. Die Bayern standen 0-mal im Abseits. Das ist immer ein Zeichen, wenn wir viel im Abseits stehen, dann funktioniert unser Spiel einfach nicht.
Aber es ist selbst Magenta aufgefallen an dem Tag.
Ja, Tatsache. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, was uns auch ganz große Probleme macht, ist, wenn der Gegner hochpresst. Ja, und es ist auch eine Farbe. Du kannst auch so viele Farben sagen, wie du möchtest.
Stimmt, der Farbe ist es aufgefallen.
Ja, das Pressing hat uns sehr große Probleme gemacht. Also die zwei, drei Leute, die dann für den Angriff zuständig waren, die kamen bis, zum Teil halt auch bis zu unserem 16er. Ein langer Ball ins Aus und Bayern hatte den Ball wieder. So lief es halt. Oder halt ein langer Ball, den Bayern abfangen konnte und die konnten ihr Spiel aufbauen. Ja, die Offensive war unfassbar kopflos. Es gab keine Spielübersicht für freie Räume oder so. Das war auch so, wir hatten den Ball wenigstens auch mal ein paar Sekunden länger. Dann auf Außen läuft einer mit, aber der Ball wird in die Mitte gespielt und in die Füße von einem Bayern-Spieler. Oder wenn er dann nach außen ging, hat man Hauptsache versucht, irgendwie noch eine Ecke zu kriegen, aber man hat nicht gefährlich irgendwie aufs Tor spielen können. Und ja, das war alles richtig, richtig, richtig schwach. Ja, die hohen Bälle über Außen müssen wohl im Matchplan gewesen sein, würde ich so sagen, weil es ging halt wirklich fast alles über Außen. Es gab kein Kurzballspiel im Zentrum. Es gab auch keinen so ein One-Touch-Football so ein bisschen, dass man einfach mal Doppelpass-Fußball spielt oder dass einer in den freien Raum läuft oder so. Ja, es war alles immer so, wir spielen hoch auf Bure oder wir spielen hoch auf Außen. Und ja, das sind halt Sachen, da kann man sich relativ gut drauf einstellen. Ja, das ist alles scheiße. Ja, ging alles so richtig in die Buchse. Ja, was uns auch nicht gelungen ist, ich habe ja vorhin gesagt, die zweiten Bälle landeten oft bei Bayern, die sind da ja auch aggressiv draufgegangen. Das hat uns, das sind wir nicht ins Spiel gekommen. Das haben wir nicht geschafft,
Man muss auch bedenken, dass das halt für wenn du auf längere Frist in diesem Spiel guckst, einfach auch tödlich ist für die Mannschaft, ne? Weil das ja irrsinnig kraftraubend ist, wenn du plötzlich immer wieder diesen Ball und einem erneuten Angriff hinterherlaufen musst, aus dem du, also weil du dich selber vertändelt hast, ne? Also das ist ja irrsinnig anstrengend, das schaffst du halt irgendwann nicht mehr und das spiegelt sich ja auch Richtung Ende auch deutlich im Ergebnis wieder.
Ja, absolut. Ja, wir hatten auch, die Bayern hatten auch viele Standards. Eigentlich ist eine Sache, die wir immer ganz gut verteidigen können und konnten. Haben wir auch mit Mühe und Not noch hingekriegt, aber souverän sah das alles nicht aus. Es ist nicht so, dass du da gut rausgeköpft hast oder so oder gut rausgespielt hast. Nein, du hattest Glück, dass wir Erik im Tor hatten mal wieder. Und wir hatten auch Riesenglück, dass Bayern ja die großen Chancen, die sie in der ersten Halbzeit hatten, auch nicht genutzt haben.
Ja und dann gab es letzten Endes auch nur eine Verschiebung dessen war, was anscheinend unvermeidbar war. Denn der FCB ist unvermeidbar.
Richtig. Ja, wir haben dann noch versucht, entgegenzuwirken und haben Ball mal draus genommen. Was im ersten Moment habe ich gedacht, was? Und dann im zweiten Moment habe ich gedacht, ja, stimmt, eigentlich so ist da nicht viel passiert. Wenn der Matchplan war, wir kommen über außen und über außen ging halt nicht viel, dann nimmst du halt Ball mal raus. Und dann hast du Jebi gebracht, hast Osei auf außen gestellt. Das hat im ersten Moment eigentlich gesagt auch ganz gut funktioniert. Allerdings, ja, nur kurz, würde ich sagen. Spätestens nach dem Tor war der halt rum. Ja, was Bayern wirklich stark gemacht hat, war halt die Bälle festmachen in der Offensive, also in unserer Defensive, um dann halt ja die Bälle zu verteilen. Wir sind dann nicht so richtig in die hohen Zweikämpfe, in die Luftzweikämpfe gekommen und auch die Bodenzweikämpfe waren auch eher Mittel und ja, dann fiel halt auch schon das Tor und ja, ich weiß nicht, ich habe dann so gedacht, boah, jetzt spielen wir eigentlich einigermaßen gut mit, weil Bayern halt auch ein bisschen zurückgeschalten hat. Aber es hat dann nicht sollen sein. Ja, der Pass durch die Abwehr auf Scott, der liegt quer auf Kühn, der frei einschieben kann. Kühn, der wurde irgendwie 83 Sekunden vorher eingewechselt. Ja, Mappen pennt halt irgendwie als Richards aus der eigenen Innenverteidigung halt wirklich vom 16er bis, ja, ich sag mal 20 Meter, 25 Meter vor unserem Tor halt laufen konnte, ohne angegriffen zu werden. Also ja, man muss natürlich nicht, das hohe Anlaufen ist ja nicht unser Ding. Wir greifen ja theoretisch erst an, wenn der Gegner in unsere, ja, in unsere Komfortzone kommt. Und dann versuchen wir anzugreifen, aber er konnte ja quasi laufen, wie er wollte. Da wurde ja nichts, also er wurde ja nicht mal begleitet so richtig. Er hat wirklich so freie Räume gehabt und konnte dann den einen genialen Pass spielen. Ja, und das war's dann halt. Dann war das 1-0 und wir sind das einzige Team in der dritten Liga, das nach einem Rückstand nicht mal gepunktet hat. Also wir haben alles verloren, was wir zurückgelegen haben. Wir haben 10 Niederlagen, das ist auch Rekord im Moment. Und ja, man hat gesehen.
Mit 10 Niederlagen sind wir Rekordniederlagen-Meister.
Rekordniederlageninhaber mit Lübeck zusammen. Oh, Lübeck hat auch 10 Niederlagen.
Ja.
Aber ich bin dafür auch nicht unentschieden. Bei uns ist Hauptbürger top, finde ich okay. Trotzdem, die meisten Niederlagen haben, finde ich okay.
Sehr gut. Top, ja, Entschuldigung, genau. Nicht mehr Haupt. Ja.
Deswegen bei dem Ding. Bei dem Ding wäre ich sehr froh gewesen, wenn es unentschieden ausgegangen, 0-0 ausgegangen wäre. Gut, das im Endeffekt würde ich sagen, lieber die meisten Unentschieden und gar keine Niederlagen sozusagen. Aber wenn man sich Kaiserslautern anguckt, das bringt einen ja auch nicht nach vorne. Ne? Also nee. Wir stehen ja noch über Lautern, von daher können wir dann in dem Fall noch froh sein. Wir haben, glaube ich, auch, also nach dem Saarbrücken-Spiel hatten wir genauso viele oder hatten nur die ersten 4 mehr Sieger als wir. Das ist auch schon ein guter Wert. Man muss sich am besten an den guten Sachen hochziehen und nicht an den negativen runterziehen. Trotzdem muss man beides ansprechen. Ja, es gab danach fast das Doppelpack noch. Also wirklich eine Minute später Kopfball an den Pfosten. Und Erik hat dann noch in höchster Not retten müssen. Das hätte auch wieder sehr gut gepasst, dass man dann komplett zusammenbricht. Ja, kurzes Aufbäumen gab es noch wohl, aber so richtiges Zurückkommen habe ich nicht erkennen können, wirklich.
Nee. War auch nicht zu fahren. Also man hat schon gemerkt, man hat versucht, dagegen anzurennen, aber letzten Endes standen die Bayern auch wie eine große Blockade dann da hinten. Das hast du auch schön an Tanko gesehen, der zeitweise auch nicht wusste, was soll ich jetzt machen, wo soll ich hin, spielt dann halt perfekt mit den Bayern-Spielern und umspielt die auch und verliert den Ball dann trotzdem an den nächsten Bayern-Spieler, der sich in seinen Weg stellt und so. Das war halt schon sehr frustrierend mit anzusehen, das muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja,
es war kein grottenschlechtes Spiel. Es war nicht das, was wir am Anfang der Saison gesehen haben. Das muss ich auch mal dazu sagen. Aber es war auf jeden Fall nicht. Ja, letztendlich war es das, was wir gesehen haben. Es war nicht gut genug, um den 17. der Liga zu schlagen.
Ja, oder den Vorjahresmeister. Also die haben eher so gespielt, als würden sie um die Meisterschaft mitspielen. Also weil ich würde sagen, das war wirklich beste spielerische Leistung, die ein Drittligateam, also gegen uns zumindest, vollbracht hat. Ich kann mich nicht entsinnen. Ich weiß nicht, ob die Bayern schon mal so gespielt haben, wie sie jetzt gespielt haben. Die werden ja trotzdem schon 1-2 Spiele gewonnen haben. Aber das war wirklich die beste Leistung gegen uns. Und wir haben kein Mittel gefunden. Da muss man sagen, die haben das wirklich top gemacht. Ja, Bosic kam dann rein für Tanko. Man hat quasi direkt reagiert, als das Spiel weiter aus den Händen glitt. Bosic auch ein okayes Spiel gemacht, würde ich sagen. Also hat man auch schon deutlich Schlimmeres gesehen. Hatte auch eine richtig gute Aktion, die fast, also wahrscheinlich, wenn sie gut ausgespielt worden wäre, vielleicht sogar hätte gefährlich werden können, weil er hat den Ball sehr stark ergrätscht und hat dann einen Foul bekommen, also abgepfiffen bekommen. Und da wäre Rama durch gewesen. Also ist natürlich jetzt viel Konjunktiv, aber trotzdem, wie er sich da den Ball gut erspielt hat, das ist wichtig und sowas muss man haben. Aber ja, es hat halt leider nicht sollen sein. War auch ein bisschen bitter. Es gab dann noch beim 2-0 quasi es war echt bezeichnend. Man muss sich die Highlights mal wirklich noch angucken. Jebi zeigt noch an, Ose, da ist der Mann, da musst du hin quasi. Und dann geht er da nicht hin oder keiner von beiden geht hin. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ne? Wie heißt er nochmal? Jastremski, der dann den Ball quasi, den Ball zugespielt bekommt und der dann so quer liegt auf Scott, der super einschieben kann. Also das war wirklich,
wenn man sich das anguckt,
von denen aus, einfach geiles Tor, ja. Das ist bestimmt auch Top 10 würdig. Also nicht, der Abschluss war nicht klasse, also nicht, dass man sagt, boah, hammergeil, aber wie der Spielzug zusammengekommen ist, war einfach ganz großes Tennis. Aber ja, dann war das Spiel durch. Das war die 80. Minute, glaube ich, oder die 79. Und ja, von da an kann man sagen, wenn du 2-0 gegen Bayern zurückliegst, verlierst du, weil wir lagen ja nicht 1-3 zurück.
Nee.
Aber ja, da habe ich keine Hoffnung mehr gehabt. Da hat auch der Kommentator noch so gesagt, die Bayern haben ja auch schon 3 zurückgelegen in Meppen und so. Ja, ich habe gedacht, ja, schön, das mag sein, aber das war noch ein anderes Team.
Das war ein anderes Team.
Von daher hatte ich keine große Hoffnung mehr, dass wir da noch irgendwie zurückkommen. Also man muss aber einfach sagen, Meppen hat sich nicht aufgegeben, haben trotzdem noch was getan, gekämpft. Hämlein kam noch rein für Guda, habe auch schon so gedacht, okay, das ist ein Fingerzeig, wie wir Guda hat ja die 5. Gelbe abgeholt noch. Der, ob Hämlein jetzt vielleicht Guda beerben kann, ich weiß jetzt nicht, ob die wieder umgestellt haben, dass Hämlein auf links gespielt hat und dann Rama auf rechts, aber ja. Hat noch eine gute Vorlage gegeben auf Bure, der das Tor leider nicht gemacht hat, hätte beiden, glaube ich, sehr gut getan in der 92. Minute, wenn die noch...
Sowohl Bure als auch dem Team.
Ja, eben. Ja, Bure, dem Team und Hämlein auch. Weil da hätte ich gedacht, jo, das wäre vielleicht noch... für beide hat es ein bisschen Erfolg. Das weißt du, Bure gerade da... Ja, so Mutmacher Bure, der noch nicht so viel gerissen, noch kein Tor gemacht hat. Zweites Spiel, kein großer Vorwurf natürlich. Allerdings, wenn er dann wenigstens ein Tor macht, hat, wie bei Proschitz war es, glaube ich, auch so, dass der halt sein erstes Tor oder die ersten Tore gemacht hat und wir die Spiele trotzdem verloren haben, weil die halt so in der Nachspielzeit gefallen sind oder halt etwas zu spät. Ja. Aber das tut einem, jedem Stürmer tut ein Tor gut, das ist nun mal so.
Ich möchte jetzt einfach im Augenblick die Parallele zu Undav ziehen, der halt auch die ersten Spiele gebraucht hat, bis irgendwann der Knoten geplatzt ist und dann ging er wie ein Zäpfchen. Also von daher.
Genau.
Bin ich noch guter Dinge, was Tom Bure angeht.
Ja, ich bin auch noch nicht, dass ich sage, was ist das für eine Flachpfeife. Ja, aber das Spiel war dann rum. Wir mussten mit gesenktem Kopf quasi den München verlassen, aber ja, es war halt hochverdient. Wir hatten nicht den Hauch einer Chance irgendwie. Ja, also es gab natürlich in der zweiten Halbzeit dann noch etwas stärkere Momente, aber wenn man mal sich die 90 Minuten anguckt, war einfach hundertprozentig verdient, dass wir das 2-0 verloren haben.
Eindeutig. Eindeutig.
Aber noch so, ich habe ja keine Spielerbewertung so richtig gemacht, habe aber nochmal so aufgeschrieben, Defensive über weite Strecken okay, in den entscheidenden Momenten aber unsortiert. Bünding beim 1-0 und Osei, Jibi beim 2-0. Und die Außenverteidiger waren offensiv sehr, sehr ungefährlich.
Ja.
Egra und Pio, also die beiden Sechser, konnten nichts kreieren oder aufbauen. Also ist halt noch so eine Sache, auf die kommen wir dann gleich zu sprechen. Das funktioniert nicht, die beiden auf der 6. Das ist nichts, was ich weiter sehen will, weil Pio ist ein Zehner und da ist der Platz jetzt gerade Betanku besetzt. Dann muss Pio halt erstmal wieder auf die Bank. Das ist nun mal leider so. Die Saison ist noch lang genug. Wir werden alle ihre Minuten bekommen. Aber ich möchte Andermatt wieder auf der 6 sehen. Andermatt und Egerer sind beides
etwas definitiv besser Varianten. Funktioniert.
Ja, bevor wir da noch weiter ausladen, kommen wir nochmal auf die Offensiven. Das sind Guda, Tanku und Rama. Ungefährlich und formschwach, habe ich mir aufgeschrieben. Ja,
Guda also war fast noch der stärkste von allen, wenn ich mir insgesamt das angucke.
Genau, Rama war auch okay. Allerdings,
auch nicht das, was wir in den Spielen vor Weihnachten gesehen haben.
Nee, Rama ist typisch, wenn es nicht läuft, dann steht er halt 6-mal im Abseits. Nimmt den Ball und rennt gegen 3 Leute an und schafft es nicht. Und nee, das geht einfach, weiß ich nicht. Tanku, auch unkreativ, ohne Ende, unauffällig. Was gegen Saarbrücken noch funktioniert hat, das Spiel zerstören, das hat diesmal nicht funktioniert.
Nee.
Und irgendwas kreiert, hat er auch nicht.
Aber ich glaube, das Gefühl, was Tanku hatte, und dem kann ich mich auch nicht so ganz erwehren, wenn ich das mir noch so vor Augen führe, wie ich das Spiel auch gesehen habe, er stand auch sehr lange, sehr viel auf weiter Flur alleine da. Tanku, also das heißt, er hatte wenig Unterstützung irgendwie von den Seiten, dass er mal die Möglichkeit gehabt hätte, abzuspielen oder sowas alles und hat dann sich irgendwann verloren gegeben gegen die Übermacht der Bayern, die immer gegen ihn stand.
Ja, aber wenn er da irgendwo alleine stand, dann hat er auch Räume gehabt, theoretisch. Aber irgendwie hat keiner die nutzen können.
Traurig.
Wir haben ja einfach hohe Bälle planlos nach vorne gespielt. Also sag ich jetzt planlos, weil ich sehe das von außen halt nur, wenn das ein Plan war, war der Plan halt scheiße.
Ja,
Bure, hat wohl auch mit nach hinten gearbeitet ein bisschen, aber vorne quasi alleine, hat keine Flaggen bekommen, keine Pässe bekommen und hat leider auch das Tor in der 91. oder 92. Minute nicht gemacht.
Nee. Das wahre Bure-Fazit gibt es am Ende des Januars, würde ich sagen. Wenn wir noch ein paar Spiele hinter uns haben, dann kann man auch wahrscheinlich besser einschätzen.
Klappt ja, es kommen noch wichtige Spiele. Nicht.
Genau.
Ja. Wir gucken. Gerade jetzt gegen Duisburg könnte das vorgezogene Spiel der Saison werden.
Ja.
So, ich habe mir jetzt noch ein paar Notizen gemacht, so wie es besser werden muss oder kann, eventuell. Hab mir so ein bisschen aus dem Finger gesaugt. Ich habe jetzt auch Spieler als unersetzbar gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob du das zustimmen möchtest oder vielleicht noch jemanden hinzufügen möchtest oder sagen kannst, das ist ja völliger Quatsch. Ich habe mir aufgeschrieben, unersetzbar sind im Moment Domaschke, ganz klar. Also Form seines Lebens. Das
steht auch nicht zur Diskussion, ja, genau.
Steht nicht zur Diskussion, ist klar. Amin, auf seiner Position haben wir eigentlich einfach niemanden.
Ja, das ist das Problem. Also grundsätzlich halte ich Amin für ersetzbar. Er ist nicht stark genug.
Ja.
Aber wir haben halt keinen dafür, da hast du recht.
Ja, das klingt absolut zu negativ. Ich finde auch, er spielt auch jetzt langsam eine gute Saison. Und zu sagen, wir haben halt keinen besseren, kannst du eigentlich über jeden sagen. Kannst auch über Domaschke sagen, ja, wir haben halt keinen besseren, aber er ist halt richtig gut. Und so ist Amin auch. Natürlich ist Domaschke in der Form seines Lebens, das ist sonst keiner. Aber Amin wird immer besser. Haben wir ja im Rückblick auch so ein bisschen gesagt. Und seine Standards sind super. Auch jetzt, also das wird auch immer besser. Klar, gegen Bayern hat es halt auch nicht so richtig funktioniert, aber die Standards waren schon okay. Trotzdem haben die Bayern das immer sehr gut gelöst. Man muss auch einfach wirklich sagen, ne, dass das Spiel gegen Bayern jetzt so schlecht war, lag nicht nur daran, dass wir so schlecht waren, sondern weil die Bayern auch unfassbar stark waren.
Unfassbar.
Ich will das jetzt echt nicht, ich will das jetzt echt nicht gut reden, aber mit, wenn wir jetzt gegen einen, weiß ich nicht, VfB Lübeck gespielt hätten, dann, oder mit so einer, ich sag mal, wir spielen jetzt gegen Duisburg, die sind auch unten drin. Das ist ein unfassbar wichtiges Spiel, sagte ich ja gerade schon. Da müssen wir uns steigern, klar. Aber die werden uns auch nicht so viel abverlangen wie die Bayern jetzt. Hoffe ich einfach mal. Aber machen wir die Liste erstmal weiter. Ose, unersetzbar.
Definitiv, weil der Mann kann,
zumal solange Puttkamer nicht wieder auf dem Platz steht, ist Ose auf jeden Fall unersetzbar. Ja.
So viel glaube ich auch.
Putti, wenn Putti wieder richtig 100% fit ist, wird er, glaube ich, seinen Platz in Elferteilen wieder finden.
Ja.
Aber Ose ist trotzdem auch dann noch ein wichtiger Baustein.
Wahrscheinlich aber auch an der Seite von Ose. Also das
glaube ich nicht. Nein. Also der Nächste, der kommt, der ist unersetzbar, das ist Lars Bünding. Und Lars Bünding ist derjenige, der alle Spiele durchspielen wird. Ja, genau, weil er die Tore machen muss. Aber nein, der Mann wird nur aus taktischen Gründen ausgewechselt oder wenn er verletzt ist. Der wird niemals ausgewechselt werden, weil er ein schlechtes Spiel macht. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, der macht einen wirklich super guten Job. Auch er hat eigentlich einen schwachen Start, fand ich. Hat aber top ins Team gefunden und ich finde, er ist wirklich, also er ist eine der Säulen im Team.
Ja, das stimmt schon. Absolut. Ja, deswegen, also und Ose, könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn Putti wieder fit ist, dass er da vielleicht auf die Rechtsverteidigerposition gehen kann, weil Ose und Balle, die sind auf einem Niveau, aber Ose würde ich halt noch ein bisschen höher einschätzen, weil er halt noch etwas vielseitiger ist. Ja, dann Egerer, ne, unser Kapitän, hat jetzt auch keine so guten Spiele gemacht, diese beiden, erstaunlicherweise, weil normalerweise ist er eigentlich immer auch noch der bessere im Mittelfeld. Allerdings würde ich auch sagen, er ist unersetzbar, weil ich auf der 6 sonst niemand Besseren sehen kann. Und mit Abstrichen habe ich auch noch Rama draufgeschrieben.
Ja, wobei da sitze ich, da ist mir Tanku quasi lieber als Rama, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, Tanku ist da die kreativere Seele, da kommt im Augenblick ein bisschen mehr und da kommt auch ein bisschen mehr Elan nach vorne und der bereitet mir auch nicht so viel Kopfschmerzen, gerade auch, was du vorhin noch angesprochen hast, wenn es ums Thema Abseits geht und sowas alles. Da ist Rama ja so eher der Top-Kandidat und Tanku
Rama und Guda, das sind
ein bisschen, die beiden. Tanku hat das insgesamt ein bisschen besser drauf und deswegen finde ich den unersetzbarer eigentlich als Rama.
Okay. Ja, wie gesagt, das ist meine Liste, da können wir, das ist okay. Ich kann Tanku da auch.
Schwierig ist natürlich auch, das ist ja das halbe Team. Oder unser halbes Startelf-Team im Normalfall. Klar, sind da irrsinnig wichtige Spieler bei. Wenn sie es nicht wären, dann wären sie nicht auf dem Platz.
Ja. Ja, ich habe dann noch aufgeschrieben, was besser werden muss. Aufbauspiel, lange Bälle, in Klammern zweite Bälle. Also wenn wir den Ball wenigstens hoch nach vorne spielen, müssen wir wenigstens dafür sorgen, wenn der Gegner den Ball kriegt, rausköpft oder den annimmt, dass wir dann so nachgehen. Das ist ganz wichtig, dass man jetzt auf den Ball geht. Ein Dennis Undaff hat das gemacht, das war Wahnsinn. Ich habe wieder Dennis Undaff erwähnt. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, ihn nicht mehr so häufig zu erwähnen, aber es ist kein Podcast, wenn wir nicht Dennis Undaff erwähnen, also ich zumindest. Ja. Aber der hat das einfach hundertprozentig hingekriegt. Ich habe das Gefühl, man versucht Bure da so ein bisschen hinzuleiten, dass er derjenige wird, der auch die Bälle dann so gut verteilen kann oder annehmen kann wenigstens. Aber ja, man muss auf die zweiten Bälle gehen. Da sind halt alle Offensivspieler zu hingehalten, dass sie das machen müssen, wenn sie angespielt werden, dass ein planloser Ball nach vorne setzt, wenn er zum Gegner geht oder wenn er halt nicht planlos ist, wenn der Ball hochgeht und man verliert das Kopfballduell, dass man dann wenigstens den Ball danach halt erobert. Dann kann man immer noch ein vernünftiges Spielaufbau betreiben. Aber im Moment ist es halt so, Ball geht nach vorne, Gegner hat ihn sicher. Und das muss verhindert werden, ganz wichtig. Das muss
verhindert werden, ja.
Kurzpassspiel habe ich mir noch aufgeschrieben, das sehe ich absolut nicht. Ich sehe kein
Kurzpassspiel. Wir haben keins.
Und das tut mir weh, weil ich habe mir halt ein paar Highlights angeguckt über Spiele, die wir halt nach Rückstand gewonnen haben noch. Und wie wir da uns dann durch die Gegnerreihen kombiniert haben, das ist geil. Das will ich einfach wieder sehen. Weil das ist einfach, so funktioniert es halt auch besser, meiner Meinung nach. Und das habe ich diese Saison wirklich noch gar nicht gesehen. Ist nicht, dass wir gar kein Kurzpassspiel haben, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber kein krass effektives, sage ich jetzt einmal. Kurzpassspiel haben wir meistens immer, wenn es hinten rumgeht. Aber Kurzpassspiel in die Offensive, wenig, leider. Ja, Offensivspiel generell muss besser werden. Wir haben ja einen etwas schwächeren Sturm. Ich finde ja auch noch nicht, dass es so krass schlimm ist, wie es hier manchmal gemacht wird, dass man heißt, hier der Niedergang des Abendlandes wird es hier gemacht, wenn wir mal wieder oder wenn wir nur 1-0 gewinnen oder halt jetzt nur 19 Tore haben. Aber gut, ja, wenn wir auf letzte Saison gucken, da hatten wir irgendwie 13 Tore mehr oder so. Das ist eine Hausnummer, ganz klar. Da muss man sich auch vielleicht auch dran messen lassen. Trotzdem, stabile Defensive ist wichtiger. Allerdings, wenn man Spiele dann verliert, knapp auch verliert, dann ist einem nicht geholfen. Es geht halt darum, dass wir halt Punkte sammeln jetzt. Ja, Umschaltmomente. Ist, glaube ich, immer noch so der Schlachtplan, dass wir über Umschaltmomente unsere Tore machen. Also den Gegner kommen lassen, den Gegner auch in unsere Hälfte gerne kommen lassen, dann irgendwie den Ball abluchsen und dann nach vorne spielen.
Ja, wobei es natürlich für das Bayern-Spiel zum Beispiel nicht der Plan war, was Frings ja auch zugegeben hat, weil er gesagt hat, unser Plan war, wir dürfen die nicht ins Spiel kommen lassen, weil wir wussten, dass wir dann keine Chance haben. Aber gut, das haben sie ja nun auch nicht verhindert.
Ich hätte ehrlich gesagt getippt, dass das Bayern-Spiel uns sehr, sehr gut liegt, weißt du, dass die sich da schön kombinieren, auch ruhig in unsere Hälfte kombinieren, wir denen dann aber auf den Füßen stehen, den Ball abluchsen und dann halt über außen oder durch die Mitte nach vorne spielen. Aber das hat ja absolut nicht funktioniert. Und das so ein bisschen müsste eigentlich auch der Plan sein, dass man dann ruhig den Gegner, wenn wir das Spiel schon nicht machen, dass man das den Gegner machen lässt, ihn dann aber den Ball abnimmt und dann nach vorne spielt. Oder halt dann halt in die freien Räume spielt. Wenn der Gegner nämlich hoch steht, dann kannst du ja mit hohen Bällen gut hinter die letzte Kette kommen. Ja, aber meistens spielen wir den Ball in die letzte Kette. Und zwar, wenn der Gegner wirklich auch schon hinten steht. Also da ist mir noch nicht richtig klar, wie da der Matchplan so ist. Also, muss man mal gucken. Muss man was ändern, nicht gucken. Da muss man jetzt unbedingt was ändern. Ja, und auf veränderte Situationen reagieren. Also wenn wir mal zurückliegen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sind das einzige Team, wahrscheinlich im Profifußball, das nach einem Rückstand noch keinen einzigen Punkt geholt hat.
Diese Saison, genau.
Und das ist erschreckend, also wirklich erschreckend, wenn du 1-0 zurückliegst, dass das Spiel quasi vorbei ist. Und das ist doch Wahnsinn. Das hatten wir doch die letzten Jahre auch nicht. Man hat doch immer irgendwie einen Plan B gehabt. Wir haben jetzt einen Plan A, wir haben einen Plan A, wenn der nicht funktioniert, ist halt vorbei. Unser Plan A war am Anfang der Saison, hat da schon nicht funktioniert und da war das Spiel schon quasi von Anfang an vorbei.
Ja, aber es gibt halt nichts, wenn wir so stumpf der Vergleich jetzt auch sein mag, aber letzten Endes ist es ja nichts anderes wie im Football. Weißt du, du hast da auch zwei Teams für jeweilig die Spielsituation, in der du dich befindest. Entweder greifst du an oder du musst verteidigen. Und also planst ja dann, also ich setze das mal um jetzt als Strategie, verstehst du? Hast dann zwei Teams, die unterschiedliche Strategien verfolgen und das muss halt beim Fußball innerhalb von einem Team vereint sein, aber offensichtlich ist da keine zweite Strategie vorhanden, genau wie du es gesagt hast.
Und das, ich finde es ja auch, also nicht. Bayern ist ja auch eigentlich ein perfektes Beispiel, das kannst du da eigentlich da 24-7 ausstrahlen und sagen, guck mal, so dürfen wir einfach nicht spielen. Der Plan A war halt zum Beispiel hinten sicher stehen und umschalten und den Gegner am Spiel verhindern. Ja, kannst du machen. Ist ja auch okay. Ich will ja auch keinen schönen Fußball sehen. Ich bin ja Meppner. Ich will einfach nur, dass wir dreckig 1-0 gewinnen oder halt 2-0 gewinnen. Allerdings, wenn ich dann halt sehe, der Gegner spielt super, der kombiniert sich und der ist jetzt nur nicht drin, weil der Gegner weggerutscht ist oder weil Erik Domaschke den klasse gehalten hat, denke ich mir so, ja, okay, dann versuche ich doch mein Spiel umzuändern, gehe entweder früher drauf, von mir aus, sei doch dreckig, hol dir doch ein paar gelbe Karten ab, Mann, wir haben doch die Thilo-Lorgas-Tabelle extra eingeführt. Ja. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir den Gegner einfach auf den Sack gehen und dann auf den Füßen stehen und dann nimm dir ein paar gelbe Karten mit. Ja, dass wir dann halt viele gesperrt haben, ist klar, aber wir haben eigentlich einen breiteren Kader, dass man das so ausbauen kann. Aber Mann, dann spiel doch halt auch mal eklig.
Ja.
Ich meine, ich finde das ja super, wenn du jetzt, das war jetzt das beim Bayern-Spiel, dass die auch immer, wenn die einen umgehauen haben, oder der arme Torwart von Bayern, der hat ja öfter mal einen auf eine Mütze gekriegt, dass man da dann hingeht und sich erkundigt, dass man auch sagt, es tut mir leid und so, das ist sportlich, so muss das sein. Aber trotzdem musst du halt auch dafür sorgen, dass die den Spaß am Spiel verlieren. Und gerade ein spielstarkes Team wie Bayern, den musst du halt so auf die Füße stehen. Und das hoffe ich mir jetzt für die nächsten Spiele, dass wir halt wieder der eklige SV Meppen werden.
Ja, so schlimm es klingt, ne? Der SV Meppen, den Hansa Rostock hasst.
So, genau. So. Ja, siehst du, das, da der gute Einfluss in diesem Fall von Thilo Leugers fehlt da wahrscheinlich. Er ist ja wohl immer beim Training wohl dabei und so, sagten, ich glaube, Guda hat das im Interview nach dem Saarbrücken-Spiel gesagt, als nach Thilo Leugers gefragt wurde, dass er immer beim Training dabei ist. Finde ich echt geil, ne? Dass der Mann, der ja immer noch ein paar Monate nicht spielen kann, trotzdem immer beim Training dabei ist. Finde ich richtig, richtig super. Das zeigt einfach, wie wichtig dieser Mann auch immer noch ist. Als Kapitän,
selbst wenn er nicht spielt. mentale Stütze und auf der anderen Seite ist so ein Training ja auch gut für ihn, dass er nicht den gleichen Kraftab da beim Training ablegt wie die anderen von der Mannschaft, ist klar, aber er wird mit Sicherheit.
Ich glaube, er trainiert auch gar nicht.
Oh, ich denke schon, dass er einiges mitnehmen wird. Doch. Also letzten Endes dann nicht Füße.
So, wir hatten eine kleine kurze Unterbrechung, die ihr jetzt nicht so ganz mitgekriegt habt, aber
eine kleine nötige Pause, sorry. Nur, dass ihr euch nicht wundert, falls wir jetzt mal was wiederholen oder so.
Das klingt, als hättest du ganz dringend pinkeln müssen.
Das würde ich nie behaupten, vielleicht warst es auch du.
Genau. Ja, genau, wir haben über Tilo Lörgers beim Training gesprochen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er noch richtig mittrainiert, aber wichtige Personalie beim Training auch, auch für die Jungs, wichtige Stütze als Kapitän. Ja, finde ich super. Jo, ich habe mir noch aufgeschrieben, zwei Sachen oder drei Sachen eigentlich, die helfen könnten, das zu. Also ich, wenn ich das jetzt so sage, dann ist das nur eine Vermutung, die ich habe. Ich bin kein Trainer. Ich habe ist jetzt nicht, dass ich da jetzt lange.
Ja, aber du warst mal Torwart.
Ich war mal Torwart, genau. Nee, deswegen, ich hatte überlegt, wie es helfen kann. Ja, dass man das System halt ein bisschen umbaut. Also ich hätte jetzt echt schön gefunden, wenn wir neben Bure noch einen Stürmer etablieren. Und mir, wer würde mir anders einfallen als Jürgen Dücker? Ich habe, da fällt mir fast der Zettel weg.
Bosic, glaube ich, als Stürmer.
Ja, ich hab,
aber erzähl weiter.
Ja, Dücker ja auch.
Ja.
Ich hab mal im Fanforum heute gelesen, oder ich glaube, dass da vermutet wird oder dass da kommuniziert wurde im Verein, dass Dücker halt noch nicht dabei war, weil er noch Trainingsrückstand hat. Er war ja verletzt. Okay. Letztes Jahr, also zum Ende letzten Jahre.
Letztes Jahr, damals.
Ganze letzte Jahr war verletzt. Jo. Nee, er war ja, glaube ich, auch einer der ersten, der wieder im Training eingestiegen ist, aber anscheinend hat das noch nicht gereicht. Ich hoffe einfach mal, dass es stimmt, weil ich würde sonst absolut nicht verstehen können, warum er nicht auf der Bank sitzt zumindest. Ich meine, dass man Bure spielen lässt, wenn man ihn eingekauft hat, geschenkt. Kein Ding. Ich glaube, Bure und Dücker sind auch ähnliche Spielertypen.
Ja, aber das könnte ich mir vorstellen.
Fordere es jetzt immer wieder ein Julius Dücker muss hinter der Spitze spielen. Ich fände das so geil, wenn wir Tankulic von mir aus rausnehmen oder halt die Position verschieben und dann Bure kann vorne drin stehen lassen. Also ich habe mir ein paar Videos angeguckt auf Twitter. Alex Bosch, danke dafür für die coolen Videos, die da zu seinen Spielen in der holländischen Liga. Der hat echt coole Tore gemacht. Er ist ein Knipser, das sieht man einfach. Aber Bure hat auch da, gerade in Holland, immer besser funktioniert, wenn er mit die haben da oft ein 4-3-3 oder 3-4-3, ich weiß gar nicht, 4-3-3, glaube ich, gespielt, also wo er auch quasi Sturmkollegen hat. Und wenn wir halt unser Spielsystem auf Bure zuschneiden, ist das halt relativ einfach, sich darauf einzustellen vom Gegner. Und ja, wenn man dann halt Julius Dücker noch mit dazu hat, der richtig gut funktioniert hat hinter den Spitzen oder hinter der Spitze, und so können wir halt auch ein effektiveres 4-4-2 spielen, wenn man es dann mal umstellen möchte, das wäre vielleicht auch eine Idee, um zu reagieren, dann fände ich das gut. Von mir aus Tanku, als er die erste Saison bei uns gespielt hat, hat er viel auf den Außen gespielt, würde ich ehrlich gesagt auch gerne mal wieder sehen, dass Tankulic dann auf rechts oder links geht. Jetzt gerade könnte man das gut ausprobieren, da Guda ja gesperrt ist, dass man auf rechts dann vielleicht Tanku setzt. Er ist ja beidfüßig, er kann links wie rechts, er hat auch beides gespielt in den ersten Jahren, da wusste man noch nicht, wo man ihn hinstecken soll, er wurde ja wie immer als Backup für einen etablierten Stürmer verpflichtet, um dann halt ganz woanders zu spielen. Also ein Offensivtalent, so wie alle, die wir normalerweise mal holen. Ja, deswegen, Tankulic gerne mal auf rechts, Rama dann auf links, Dücker halt hinter auf die 10 oder auf die hängende Spitze und Bure ganz vorne. Fänd ich schön.
Das wäre auf jeden Fall ein sehr offensives Konstrukt.
Ja, ist klar. Das, ja, weiß ich gar nicht, ob so krass offensiver ist, ob man.
Ich glaube
so. Ja. Aber ich würde es gerne mal sehen. Man muss ja irgendwas ändern, wenn man jetzt einfach diesen Trott, den man jetzt hat, zwei schlechte Spiele und einen Sieg immerhin, weiter durchzieht, weil das Duisburg-Spiel ist unfassbar wichtig. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Gerade wenn uns die Punkte von Uerdingen abgezogen werden, dann sieht es halt nicht gut aus. Deswegen gerade jetzt gegen einen direkten Konkurrenten, gegen Lübeck haben wir es geschafft zu punkten, gegen Zwickau haben wir es nicht geschafft, jetzt gegen Bayern habe ich es nicht geschafft, deswegen wäre es eigentlich wieder die Regel, bestimmt ist. Auswärts können wir ja sowieso eigentlich besser, wenn es halt nicht in Bayern ist oder in München ist. Ich glaube, wenn, wenn man überlegt, je weiter wir nach Süden fahren, desto schwächer wird unsere Auswärtsbilanz, oder?
Stimmt, wenn ich mir überlege, das ist immer ganz gut. Schöne Grüße nochmal
an den Rostock. Genau. Und wir haben in Unterhaching, glaube ich, verloren. Jetzt haben wir in München verloren. Ja, dann haben wir zu Hause gegen auch die beiden Münchner verloren. Also ich glaube einfach, der Süden liegt uns generell nicht.
Wir sind alles halt unter Nordkinder. Weißt du, das Äquator ist nicht gut für uns.
Genau.
Und der beginnt für den Endsender nach Münster.
Deswegen, also von mir aus gerne mal, sonst Hilal, auch gerne einer, den ich gerne sehen würde. Der hat auch schon oft in den Spitzen gespielt. El Helve saß ja immerhin noch auf der Bank. Von daher, vielleicht ist der Schritt logischer. Bosic macht ja auch, steigert sich ja auch ein bisschen. Aber wenigstens ein Offensiven hätte ich gerne mehr drin. Ja. Was man auch noch machen kann, wäre mit nur einem Sechser spielen. Wir spielen ja 4-2-3-1. Mir würde es, ich glaube, unserem Spiel würde es der Defensivstabilität nicht abtun, wenn wir Pio entweder rausnehmen oder halt offensivere Aufgaben geben. Also 4-1-4-1 zum Beispiel. Unser Aufbauspiel läuft ja eigentlich so, dass der, also es ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr so häufig. Meistens bauen wir nur über zwei Leute auf und das funktioniert in meinen Augen nicht so gut. Aber was letzte Saison immer gut geklappt hat, war, dass ein Sechser sich halt in die Innenverteidigung hat fallen lassen, die Außenverteidiger nach vorne gingen und die beiden Innenverteidiger etwas weiter rausgegangen sind. Dann konnte man immer noch gucken, jo, der Sechser spielt den Ball hoch nach vorne oder der Sechser spielt ihn nach außen und von da wird aufgebaut. Das will ich wiedersehen. Das sehe ich diese Saison viel zu wenig. Das hat letzte Saison gut funktioniert, das hat die Saison auch gut funktioniert, aber es wird in letzter Zeit zu wenig gemacht und deswegen klappt es auch mit dem Aufbau nicht so richtig. Ja, das wäre meine Idee, ein Sechser, dass man halt nur noch auf Egerer baut und vielleicht ein Willi Evsejev dann mal mit nach vorne nimmt, als Unterstützung für, ich sag jetzt wieder Tankulic auf der 10, zwei Zehner, dass die mit krasseren Offensivaufgaben beschäftigt werden. Ich meine, nach hinten arbeiten ja sowieso alle. Aber dass gerade ein Piosek hat nach vorne relativ wenig gemacht, ein Egerer hat offensiv, ja, ist halt nicht so seine Position und das hat auch nicht so gut funktioniert. Deswegen würde ich, wenn man schon mit, also das sind jetzt zwei verschiedene Sachen, ne? Also ich habe jetzt gesagt, zwei Stürmer oder ein Sechser. Wenn man sagt, man, also man kann natürlich trotzdem auch beides machen, ne? Aber ich spreche jetzt davon, dass wir unser System, wie es jetzt gegen Bayern zum Beispiel war, nehmen und dann halt den Sechser rausnehmen und dann einen Offensiven mehr hinter einem Stürmer. Ne? Also, dass man einen Willi Evsejev, der auch wieder fit ist, reinbaut, vielleicht einen Nikolas Andermatt, der hat in seiner ersten Saison auch auf der 10 gespielt, hat mir da noch nicht so gut gefallen, aber jetzt so langsam hat er eine gute Entwicklung durchgemacht, deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er auf der 10 auch wieder funktioniert. Und jo, was auch wichtig ist, was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen mehr aggressiv anlaufen. Nicht, wenn es 0-0 steht von mir aus, aber wenn uns das Spiel entgleitet so ein bisschen, dann kannst du die Leute nicht immer kommen lassen und dann einfach mal, ja.
Das, was wir vorhin auch schon deutlich gesagt haben, du musst ja das Spiel dann halt irgendwann mal umschalten. Und dazu gehört halt auch, dass du nicht auf Konterchancen oder irgendwelche Umschaltmomente oder Möglichkeiten wartest, sondern auch einfach mal das Heft in die Hand nimmst und zusiehst, dass du nach vorne läufst und da irgendwas kreierst.
Ja,
genau. Was mir auch gerade einfällt. Natürlich musst du hinten stabil stehen bleiben, aber wir haben ja genug Leute auf dem Platz eigentlich, dass die eine Hälfte der Mannschaft sich vorne um alles kümmern kann, um da irgendwas durchzubolzen und die andere Hälfte hinten immer noch verteidigt.
Ja, richtig. Was mir jetzt gerade noch so einfällt, scheiße, jetzt habe ich schon wieder vergessen.
Entschuldigung, dass ich was gesagt habe.
Ja, ist nicht so wild. Ich überlege noch gerade, wo ich hin wollte. Also das aggressive Anlaufen, dass wir halt, wir lassen die ja immer bis 25 Meter vor unser Tor kommen, circa. Also ist jetzt nicht mit dem Maßstab gemessen, aber halt so, dass wir auf jeden Fall bis tief in unsere Hälfte und wir dann erst angreifen. Ist ja vollkommen in Ordnung. Allerdings, wenn das halt dazu führt, dass der Gegner immer selbstvertrauter wird, immer mehr Dominanz aufbaut, so wie bei Bayern, dass die dann, uns überrennen, das muss halt verändert werden. Und mir ist das auch wieder eingefallen, was ich meinte. Wir haben immer so das Problem, Türkgücü zum Beispiel, wir haben Tor gemacht, Gegenzug, Gegentor. Bayern war eine ähnliche Situation. Ein neuer Spieler ist eingewechselt worden. Kann sich der SV Meppen auch nicht so richtig drauf einstellen, wenn da jetzt sich was ändert. Das sind immer so Konzentrationsschwächen. Man muss immer 100% bei der Sache sein. Das ist auch ganz wichtig, sonst wird es auch schwierig, weil wir haben jetzt so viele Situationen schon gehabt beim Spiel gegen Kaiserslautern. Ne? Also wir haben Tor gemacht, Gegenzug, Ecke, 1-1. Und gibt es noch mehrere, die mir jetzt vielleicht nicht einfallen, aber ja, ganz genau. Da muss man aufpassen, dass das nicht regelmäßig passiert, dass man ja immer die Konzentration hochhält und nicht, wenn eine neue Situation auf dem Spielfeld sich ergibt, was ein neuer Spieler ja auch sein kann. Bei Saarbrücken war es ähnlich. Als Mendler eingewechselt, der wurde auch eingewechselt. Gut, er hat die Standards geschossen. Wenn er halt ein guter Standardschütze ist, ist logisch, dass dann da die gefährlichen Sachen passieren. Trotzdem, Kühn eingewechselt, Tor gemacht. Das ist alles so Sachen, die muss man auch verhindern. Und das sind einfach Konzentrationen. Das ist auf die Konzentration zu schieben, dass dann hinten es nicht mehr so ganz funktioniert, weil man sozusagen sich darauf eingestellt hat, wie der gespielt hat, der jetzt nicht mehr auf dem Platz ist. Und wenn dann halt neuer ist, muss man die Situation neu lesen und neu sich darauf einstellen. Das sind so die wichtigen Sachen.
Ja.
So, das sind so die letzten Punkte, die mir so einfallen, die wir versuchen könnten, unser Spiel zu machen. Hast du vielleicht sonst noch irgendwas?
Ehrlich gesagt nicht. Du hast das ja auch erschöpfend ausgeführt. Das Wichtigste, was ich auch gesehen habe, ist, dass wir tatsächlich zusehen müssen, dass wir aggressiver handeln. Es ist eine gute Idee, mit Umschaltmomenten zu arbeiten. Es funktioniert aber nicht immer. Das hat Bayern uns auch deutlich gemacht. Ich meine, da hat man versucht, aggressiver anzulaufen. Das funktioniert aber nicht. Natürlich funktioniert das nicht, wenn das ein Spielsystem ist, das man nicht gespielt hat. Ja, weil du sonst immer im Normalfall auf deine Umschaltmomente wartest. Von daher muss man da etwas flexibler werden, genau wie du es gesagt hast. Und da bleibt halt nichts anderes, als zu hoffen, dass mit Tom Bure jetzt wirklich jemand da ist, der halt auch das ein oder andere Türchen mal mehr verwandelt, als wir vorher hatten. Und uns so auch mehr Luft gibt, dass wir halt das Spiel auch ein bisschen entfalten und öffnen können und nicht nur irgendwie auf unsere Momente warten. Aber das wird jetzt das nächste Spiel zeigen auch, denke ich. Ich denke, jetzt so langsam wird er in der Mannschaft angekommen sein, ein paar Tage Training hinter sich haben und da wird man sich mehr eingegroovt haben und da ist jetzt, glaube ich, auch einfach mehr zu erwarten.
Das denke ich doch auch. Ja, ich hoffe aber auch, das sollen vielleicht noch die abschließenden Worte sein oder die fast abschließenden Worte, dass man einfach nicht, wir haben jetzt ein System, das spielen wir diese Saison, dass man daran festhält. Man muss auf Situationen ändern. Du musst
flexibel bleiben.
Ja. Man muss flexibel sein und bleiben. Das sieht man auch bei anderen Drittliga-Teams, dass man sagt, okay, ich sage jetzt mal ein Beispiel, das ist jetzt nicht auf Mappen bezogen, die Viererkette funktioniert jetzt einfach nicht. Stelle ich auf Dreierkette um. Ja. Oder wenn ich sehe, okay, der Gegner
mussten steht so wir extrem auch schon, hoch. Mussten wir auch schon beweisen. Wir haben unser System schon umgestellt, weil es nicht so richtig funktioniert hat. Und das hat dann einigermaßen funktioniert. Aber man muss trotzdem halt irgendwie flexibel bleiben und zu sehen, jetzt müssen wir langsam aggressiver werden. Wenn wir stärker werden, wenn wir selbstsicherer werden, dann müssen wir auch aggressiver werden.
Ja, ist richtig. Das System, was wir umgestellt haben, war aber nicht vom ja,
es war im Prinzip nur von der Einstellung.
Aktiv auf passiv, ja. Ja, so ein bisschen, genau. Ja. War halt auch, dass wir sagen können, wir konzentrieren uns auf das, was wir am besten können und das ist halt defensiv gut stehen, Ketten verschieben und so. Das ist halt eine taktische Umstellung. Und was man aber auch trotzdem sagen kann, ja, es funktioniert halt nicht, wenn der eine Sechser nicht vernünftig im Spielaufbau ist, dann nehme ich ihn entweder raus oder versetze seine Position nach vorne, nach hinten, nach links, rechts, wie auch immer. Aber das muss man halt auch in Betracht ziehen, dass man sagt, ja, wir spielen zwar das 4-2-3-1 oder 4-4-2 gegen den Ball, ja, aber vielleicht ändere ich das trotzdem, dass wir mit dem Ball wieder ein, ja, wir haben ja zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, wenn wir, der Sechser lässt sich nach hinten fallen, spielen wir ein System, das ist eher so ein 3-3-3-1-System. Ja, dass man da halt ein bisschen mehr variiert zwischen den elf Leuten auf dem Platz. Da gibt es ja genug Kombinationen, wie man es halt hinkriegen kann. Und wir haben ja auch Leute, die sind beidfüßig, dann geht der eine mal auf rechts, der eine lässt sich nach hinten fallen, der eine geht nach vorne, wie auch immer.
Das aber haben wir auch vorhin schon erwähnt.
Ja. Ja, vollkommen richtig. Soll nicht immer sein, ja, wir spielen jetzt so, das funktioniert zwar nicht, aber wir spielen halt so. Da muss man halt sagen, nee, dann muss man auch auf die veränderte Situation reagieren. Und das ist wichtig. Und das sollte man in Betracht ziehen beim SV-Mappen. Und das ist wichtig, sonst wird das halt noch eine sehr, sehr düstere Saison, sag ich mal. Weißt du, vor Weihnachten war alles super. Und konnte niemand was. Der Abstieg war quasi abgeschrieben. Ja, und jetzt stehen wir so, gerade auch wenn in Uerdingen die Lichter ausgehen, sind wir wieder ganz unten drin. Gerade auch wenn wir jetzt gegen Duisburg nicht gewinnen sollten. Richtig. Und das will ich nicht. Ich will halt wieder über gute Siege, über schöne Spiele sprechen. Und ja, das war's. So.
Das war ja quasi schon die Ansprache zum nächsten Spieltag, wenn du so willst. Ja. Das Thema Uerdingen und Türkgücü, das treibt uns natürlich um, aber ich würde sagen, auch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, wir nehmen das Ganze für in einer Woche als Thema, denn dann haben wir Gewissheit darüber, welches finanzielle Karussell sich jetzt noch gedreht hat und welches nicht. Und dann können wir genau
gucken,
wie uns das schadet und wie uns das vielleicht weiterhilft oder wie auch immer. Da brauchen wir dann heute nicht drauf eingehen, weil wir es nächste Woche eh nochmal müssen. Nee, nur weil ich denke jetzt, weil du hast so schön am Anfang gesagt, ja, wir haben uns vorgenommen, wir wollen wieder kürzere Podcasts aufnehmen. Jetzt sind wir deutlich bei über einer Stunde.
Ja, dass das dieses Mal dann nicht klappt, ist klar, aber weil wir zwei Spiele auch besprechen müssen. Und,
ja gut, aber selbst wenn ihr das jetzt wieder teilt, sind wir ja noch nicht ganz durch, fast auch wieder bei 40 Minuten pro Spiel. Also von daher.
Ja, das ist so, da will ich wieder hin.
Okay.
Man muss, ich möchte mal einen kleinen Einblick in unsere Aufnahmerichtlinien, so, die so sind. Wir haben immer ein gewisses Minutenkontingent, was wir abfeuern können im Monat, was sich immer so wie Datenvolumen regeneriert. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt.
Ja, haben wir schon mal erklärt.
Viele Sonderfolgen gibt. Ja, sind wir halt da jetzt schon wieder drüber und ich muss da wieder extra Geld ausgeben, was jetzt mich nicht in den finanziellen Ruin treibt, aber es läppert sich immer mehr. Wer sich da jetzt angeheizt fühlt, zu sagen, jo, ich möchte die Jungs doch unterstützen, weil ihr gute, ganz okay Arbeit macht, wie auch immer, der kann das auch gerne tun. Ein PayPal-Link ist immer in den Shownotes sozusagen drin, wenn ihr einen Podcast habt, da könnt ihr euch, wenn ihr möchtet und sagt, jo, Jungs, ich möchte euch da unterstützen und eure gute Arbeit anerkennen, könnt ihr da gerne was spenden. Wir sind da super dankbar für. Und
Wir nehmen auch gerne Gelder dagegen entgegen, wenn ihr meint, wir brauchen ein Rhetorikseminar oder so. Also das ist kein Problem. Also wir fühlen uns da nicht angegriffen. Wir würden dann auch das sammeln. Ist
auch richtig. Wir sind ja einfach nur ganz normale Fans. Wir sind ja nichts Tolles. Wir sind einfach nur zwei Typen, die den SV Meppen lieben, genau wie ihr.
Auch den wie ihr, die uns zuhört, weil sonst würdet ihr es nicht hören. Genau. Und das ist eine sehr gute Idee, die Lukas gerade geäußert hat, wie man uns unterstützen kann, wie man uns aktiv auch sehr stark unterstützen kann, indem man sagt, yo, ich packe da mal ein bisschen was drauf, dann haben die vielleicht wieder ein größeres Freikontingent und können halt nochmal wieder eine Sonderfolge extra machen oder sich etwas mehr auslassen und so. Ansonsten müssen wir ja zusehen, dass wir mal im Rahmen bleiben, denn sonst laufen uns die Kosten weg und wie Lukas gesagt hat, frisst es uns nicht auf, aber müssen wir auch fair und ehrlich bleiben. Für uns bleibt es ein Herzensprojekt und da wollen wir auch nicht zu stark dann finanziell uns noch weiter belasten. Letzten Endes ohne das jetzt zu böse zu meinen, aber haben wir das schon mit einer Dauerkarte gemacht, auch diese Saison, die uns dann nicht so viel gebracht hat. Leider, ja. Aber es gibt auch eine schöne... Ja, genau, das für den Verein zu unterstützen, aber natürlich ist es auch aufgrund unserer Liebe für dieses Hobby und sowas, ne? Ja. So muss es nicht sehen. Zudem müssen wir auch zusehen, dass wir immer die Spiele gesehen kriegen. Auch das ist nicht umsonst, wenn wir die Spiele nicht im Free-TV bekommen. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie ihr uns auf kurzem, kleinen Weg unterstützen könnt, die uns auch sehr gut gefällt. Das ist nämlich, wenn ihr uns Feedback gebt und sagt, wie ihr den Podcast findet oder uns noch besser in den einschlägigen Podcast-Apps bewertet. So wie es jetzt gerade wieder in der, das ist die Apple-App gewesen, ne?
Genau.
Die Apple-Podcast-App gewesen. Da habe ich hier einen wunderschönen Kommentar von, dürfen wir den Namen sagen, ich denke, ne?
Ja, sicher.
Fentja Woodworker, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Name.
Auch auf Instagram so zu finden.
Der uns geschrieben hat, Top-Podcast. Toller Podcast für SVM-Fans, locker und informativ. Besonders jetzt, wo man als Fan nicht ins Stadion kann und auch vielleicht kein Abo bei Magenta hat. Komisch, er redet auch von so einer Farbe, keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht,
so ist der SVM-Fan immer auf dem neuesten Stand. Macht weiter so, 5 Sterne, blau-weiße Grüße, NDSVM. Habe ich sehr gefreut, diese Botschaft zu lesen und das freut uns natürlich auch sehr. Das gibt uns auch so ein bisschen was wieder und dann wissen wir, ja, wir machen das hier nicht ganz umsonst, sondern ihr freut euch tatsächlich, dass es uns gibt und dass wir das hier machen und das haltet uns auch an, einfach weiterzumachen. So ist es nun nicht.
Genau, auf jeden Fall. Deswegen, ich habe da auch mal wieder reingeguckt. Diese Bewertung ist vom 16. Dezember, also etwas verspätet lesen wir es vor. Wir lesen aber alles vor, was ihr, also wenn ihr uns bewertet,
dann außer
lesen wir das auf jeden Fall vor. Auch Hate lesen wir vor.
Zu krassen Hate können wir nicht vorlesen. Explicit Content geht nicht.
Genau, das lassen wir dann raus, aber wenn ihr jemanden grüßen wollt, könnt ihr das am besten über diese Bewertung machen. Ja, oder und gerne kommentieren auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, das freut uns auch.
Ja, auf jeden Fall. Und ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch einen Gruß loswerden, und zwar ein Gruß an David Julius. David Julius ist neu auf dieser Welt, und zwar, um genau zu sein, ich glaube jetzt gute 5 Wochen, 6 Wochen alt, 5 Wochen sind es in etwa, und ist geboren worden Anfang Dezember in Hamburg. Und das Lustige an David Julius ist, er heißt nicht nur wie zwei tolle Spieler des SV Meppen mit seinen Vornamen, sondern er ist auch noch um Punkt 19.12 Uhr geboren worden. Ah, und ich finde, das ist ja noch eine besondere Erwähnung hier wert. Ich habe mich dann auch nicht lumpen lassen und habe ihm einen kleinen Body zukommen lassen, natürlich vom SV Meppen mit dem Wort Neuzugang drauf, ebenso wie der, dass er auch jetzt Latzwart ist.
Ja, finde ich auch super, den Spruch.
Ja, und einen kleinen Teddy hat er auch noch bekommen. Von daher nochmal herzliche Grüße auch an die beiden Eltern, lieber Helge, liebe Johanna, herzlichen Glückwunsch nochmal und seht zu, dass der SV Meppen-Fan wird, ne? Auch wenn ihr in Hamburg seid.
Ja, das sind schöne Schlussworte.
Ganz kurz noch dazu, ich wusste ja, ne, er ist ja halt alter Emsländer, das wird ein Emsländer-Baby, ich habe gleich schon den Body für 0 bis 3 Monate ausgelassen und den Body für 3 bis 6 Monate hingeschickt, weil das wären ja immer etwas größere Kiepenkerle, ne? Und ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, 5 Wochen alt, das Ding sitzt auf jeden Fall. Ich habe das Foto hier.
Sehr gut. Cool. Ja, dann lade ich das noch eben fix hoch, dass das auch noch vor. Aber nee, wir haben Sonntagsspiel. Also alles gut. Gegen den MSV Duisburg, gegen einen direkten Abstiegskandidaten. Die Folge nach dem Duisburg-Spiel wird vielleicht eine besondere.
So ja, genau. Noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, könnte so passieren. Wissen wir noch nicht genau.
Ja.
Müssen wir abwarten, ob das alles
klappt. Deswegen sei das so.
Lasst euch überraschen.
Ja.
Stay tuned.
Stay tuned, genau. Dann, ja, schön, dass ihr zugehört habt, sozusagen. Dann hoffen wir, dass euch der Podcast gefallen hat. Wie gesagt, ihr könnt gerne Kommentare und so hinterlassen. Ihr könnt uns auch überall finden, auf Facebook, Twitter und Instagram.
Hattest du schon erwähnt?
Habe ich schon alles erwähnt, ja.
Hast du schon alles erwähnt,
Gut, dann hören wir uns, ja,
beim nächsten Spiel
wieder.
Genau.
Alles klar. Bis dann.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.